Schwarz hören. Quirin, Gabriel, Nikolaus, Siegfried, Graf Adelmann von Adelmannsfelden. Herzlich willkommen, schönen guten Tag, Herr Adelmann.
Hallo.
Ich darf das, oder?
Unbedingt.
Warum? Weil dieser Name zu lang ist?
Namen zählen ja für die Vergangenheit und das Lebenswerk entsteht ja nicht in der Vergangenheit, sondern im Heute. Und 50 Jahre habe ich mit dem Namen zu kämpfen. Und bei Pässen, Flugtickets und so weiter braucht man mehrzahlige Informationsblätter.
Das ist wohl wahr, ne? Merken kann man sich den Namen nicht wirklich. Das sind ja 1, 2, 3, 4 Vornamen, dann kommt der Graf, dann kommt ein Nachname und dann kommt noch ein von. Das ist ein Adelsgeschlecht.
Das ist ein ganz altes Adelsgeschlecht aus dem Baden-Württembergischen. Westerhold gehört dazu, Stauffenberg, Zeppelin ganz weit weg, ja.
Und ich habe gelesen, Herr Adelmann, Sie sind mit 10 Geschwistern aufgewachsen.
7 Schwestern, 3 Brüder, 9 sind jünger.
Das heißt, Sie hatten auch so ein bisschen manchmal so Vaterfunktion oder eher nicht?
Na, man hat schon Erziehungsfunktion. Also die ältesten 3 gehen mit den jüngsten, das erzieht sich untereinander.
War das üblich, dass so viele Kinder in einer Familie sind?
Das ist im Adel sehr üblich und Fortpflanzung gilt im Adel als traditionell etabliert.
Und eine Mutter und ein Vater, immer dieselben?
14 Jahre, 11 Kinder, selbe Eltern.
Hut ab vor Ihrer Mutter, oder?
Allerdings.
Also Sie sind ja nun auch ein Mann, Sie können es nicht wirklich nachempfinden, aber ich habe einen Sohn, das hat gereicht.
Na, bei uns ist es ja so, die Frauen werden ja im Adel immer benachteiligt, also schlecht gebildet, bekommen keine Erbfolge, das ist ja auch bis heute so. Und meine Mutter ist ja die Gräfin Adelmann, insofern kann ich schon die Last der Frauen im deutschen Adel nachvollziehen.
Dann sind Sie aber der Nachfolger, wenn Sie der älteste Mann sind in der Familie, also der älteste männliche Nachkomme.
Ja, aber ohne Schloss. Das heißt, meine Mutter müsste ja praktisch die Schlössereien erben, die heute auch keiner mehr haben will, nicht zu unterhalten. Aber ich bin ja der Sohn der Mutter und damit sowieso enterbt sozusagen. Also keine Chance.
Aber Sie nehmen das locker, so wie ich Sie jetzt hier gerade erlebe.
Sie will ja gar nicht in dem Kaff, in dem die heutigen Schlösser etabliert sind, leben und meine die Welt verpassen. Also insofern ist das eine echte Chance.
Aufgewachsen in Frankreich? Und dann, das fand ich interessant, von Frankreich nach Berlin, Oberschöneweide.
Ich habe 3000 D-Mark von meinen Eltern bekommen, dafür, dass ich hier den Start hinbekomme vor meinem Studium und habe im Gartenbau gearbeitet und musste irgendwas Leistbares finden. Und leistbar war für mich eben Oberschöneweide. Einraumwohnung, Ofenheizung, Toilette in das Repetitiva, Plönzhalle 26 war die Adresse gegenüber, FEZ Wohlheide, Union Berlin.
Das war kurz nach der Wende, denn heute gibt es das wahrscheinlich gar nicht mehr so, wie Sie es beschreiben, oder?
Na, heute ist es saniert, das Haus. Ich war auch schon mal wieder dort. Oberschöneweide entwickelt sich ja, HTW hat sich dort etabliert und statt dem Mandel ist hier Berlin ja sowieso ganz stark.
Kennen Sie den Spitznamen von Oberschöneweide?
Schweineöde.
Oberschweineöde, genau. Also 93 war das und dann haben Sie an der Humboldt-Universität Jura studiert.
In der 11. Generation, übrigens einer meiner Neffen studiert da wieder Jura und ich habe das auch gemacht. Ja, und am Ende des Studiums habe ich mir gesagt, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will gar nicht die Probleme anderer Menschen mir anhören, jahrelang streiten und habe mich dann in die Wirtschaft begeben.
Das passt ja auch, weil Juristen können ja alles machen. Also Politiker sind Juristen, Geschäftsführer von allen möglichen sind Juristen und. Also irgendwie ist es nicht hinderlich, oder?
Es war ein tolles Studium. Man lernt abstraktes Denken subsumieren und dieses logische abstrakte Denken hilft bei allen Tätigkeiten, denen man so begegnet. Man muss allerdings aufpassen, sich nicht nur an den Problemen festzuhängen. Das ist ja das Problem. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Anwälte lernen ja praktisch die 1% Streitfälle und denken, die ganze Welt ist so.
Das heißt Open Mind.
Open Mind, unternehmerisch, Risiken eingehen, persönliche Risiken eingehen.
Das scheint mir doch ein Steckenpferd von Ihnen zu sein mit den persönlichen Risiken. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, 40 Unternehmen mit 700 Mitarbeitern.
Ja, inzwischen wieder ein paar weniger. Gibt es Unternehmensnachfolge inzwischen. Heute sind es vielleicht 26 Unternehmen oder ganz genau 26 Unternehmen. 700 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja.
26 Unternehmen. Da sind Sie jeweils auch wirklich tätig?
Ja, also ich bin dann 24 Geschäftsführer und habe dann entsprechend nicht nur die rechtliche Verantwortung, sondern im Hintergrund arbeite ich sehr, sehr gern, was Strukturen betrifft, Finanzmanagement, alle Rechtsangelegenheiten und so weiter. Das ist schon meine eigene Tätigkeit, ja.
Hat der Tag eines Grafen mehr als 24 Stunden?
Nein, hat er nicht, aber ich bin besser strukturiert vielleicht. Ich stehe um 4 Uhr morgens auf und die 3
Ernsthaft?
Stunden.
Ernsthaft? Jeden Tag?
Jeden Tag. Und diese 3 Stunden Vorsprung, die ich habe, bringen so 2 Tage für andere. Das muss man sich logisch vorstellen. Wenn man jetzt um 9 ins Büro kommt, nehmen wir mal wieder den Anwaltsberuf, dann rasseln natürlich alle auf einen ein und dann schafft man nichts mehr. Und man sagt ja, working on the company and not in the company. Ein Grundsatz. Also man muss die strategischen Entscheidungen treffen und mindestens 2 Schritte voraus sein. Und das ist nicht Menge, sondern Effizienz, die relevant ist.
Das 4 Uhr aufstehen heißt dann, wann vorher ins Bett gehen?
Ich bin auf jeden Fall vor 23 Uhr im Bett.
Sind aber auch nur 5 Stunden.
Reicht mir.
Sind wir schon 2, ich schlafe auch so wenig. Allerdings verschiebt sich das bei mir. Ich gehe selten vor 2 ins Bett und stehe dann um 7 oder 8 auf. Sie haben gesagt, working on the company.
Mm-hmm. And not in the company.
Also Sie entscheiden strategisch, Sie geben Richtungen vor und haben dann wirklich kompetente Leute, die ihr Ding machen.
Die ihr Ding machen, die fachlich viel, viel besser sind in ihren jeweiligen Branchen und Unternehmensgruppen und die auch nach vorne stehen wollen. Ich will da gar nicht vorne stehen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, überhaupt irgendwie zu finden zu sein bei Google. Es ist ja heute so, man muss eine Corporate Brand haben und eine Personal Brand und 67% aller Menschen haben inzwischen eine Social Media Identity, wie es so schön heißt, habe ich nicht. Und ich bin froh, dass ich sie nicht habe. Aber die das Geschäft machen, ob es jetzt Biotech ist, Fintech im Startup-Bereich oder die Immobiliengeschäftsführer, die wissen natürlich, dass sie vorne stehen müssen.
Kultur, Gesundheit, Fintech, GovTech, Biotech oder Biotech, Automobil, E-Commerce, Mobilität, Immobilien, Genussmittel. Und das könnte man wahrscheinlich noch weiterführen, oder?
Ja, Landwirtschaft gehört auch dazu. Inzwischen habe ich das Glück, mit meinem Cousin, das Weingut Graf Adelmann, mitzugestalten. Die Landwirtschaft in Deutschland hat Probleme. Die Hälfte der Weingüter werden, sagen wir mal, möglicherweise die nächsten 3 bis 5 Jahre nicht überleben. Höhere Aufwendungen, niedrigerer Absatz, schlechtere Ernten durch Klimawandel. Und das führt dazu, dass die Hälfte der Produzenten möglicherweise verschwinden.
Und was machen Sie anders?
Ich bin in der Lage zu internationalisieren. Das heißt, heute verkauft der Chilene, der Südafrikaner, der Australier auch Wein überall. Warum soll das ein deutsches Weinunternehmen nicht können? Vielleicht nicht den Rotwein, aber einen guten Riesling kann ja auch in Asien verkauft werden. Man muss einfach anfangen, international und global zu denken.
Und vielleicht gibt's ja auch Verflechtungen mit den anderen Unternehmen, oder ist das jetzt Quatsch?
Das ist genau so. Wir produzieren jetzt in Thailand und haben dann das Titel für Mampe.
Mampe, das habe ich gelesen, das Schnaps, ne?
Genau, alte Berliner Marke, 1832 gegründet von Karl Mampe und hat auch am Weißenseer Weg produziert. Dann gab's natürlich den Zweiten Weltkrieg mit den entsprechenden Aufsplittungen, aber Mampe hat einen Turnaround nicht geschafft. Das heißt, irgendwann in den 70er Jahren nicht mitbekommen, dass man lieber Caipirinha und Mojito trinkt, also süße Mixgetränke, und da ging's ein bisschen abwärts, und seit 2013 geht es wieder neu und aufwärts.
Seitdem Sie dabei sind?
Ich bin erst seit 2020 dabei.
Da geht es noch mehr aufwärts.
Hoffen wir es mal.
Und wenn ich jetzt mal fragen darf, dabei heißt, Sie geben Geld rein und sind der Stratege. So, das Zweitere hatten wir ja schon. Wie ist bei dem Ersteren? Kapital.
Kapital ist immer der Anfang, auch bei jungen Unternehmen. Die brauchen natürlich Geld. Ne? Wenn man jetzt, ich sag mal, den aktuellen Witz der Berliner Landesregierung, 22.04. veröffentlicht, 10 Millionen Euro zu geben dafür, dass 50 Startups gegen Wandeldarlehen, also letztlich gegen staatliche Beteiligung an der Gesellschaft, 100.000 Euro kriegen oder 200.000, je nachdem, wie die Verwaltungskosten sind. Das zeigt eben, dass Berlin es nicht verstanden hat.
Ist zu wenig.
Das ist viel zu wenig. 10 Millionen Euro, 50 Startups bedeutet, dass jedes Startup, das Deep Tech macht und Biotech, ungefähr 3 Wochen überleben kann. Also absurd. Und wenn man sich London anschaut, 950 Millionen Euro für eine Biotech-Zentrale. Und dann kommt Berlin mit 10 Millionen und denkt, dass sie gegenüber Heidelberg wettbewerbsfähig sind. Völliger Irrsinn.
Hat es damit zu tun, dass die nicht genug Experten sind in der Verwaltung oder damit, dass es nicht genug Geld gibt?
Geld haben wir genug. Gab noch nie so viel Geld wie jetzt. Es gibt einfach kaum noch kompetente und qualifizierte Politiker. Es ist schnelllebig geworden, das Geschäft, das muss man auch sagen. Das heißt, da geht es halt viel um Marketing, um Wiederwahlen. Wenn wir in 4 bis 5 Jahren 16 bis 17 Wahlen haben, ist natürlich auch schwer, muss man ein bisschen die Politiker schützen, da auch entgegenzuhalten.
Jetzt malen Sie mal nicht den Teufel an die Wand. Wir werden das doch jetzt hoffentlich mal 4 Jahre durchhalten insgesamt hier in Berlin.
Aber nächstes Jahr wieder Wahl und dann schauen wir mal.
Naja, Sie sind sehr kritisch, habe ich gelesen, so gegenüber allem Möglichen, was in der Politik passiert. Sie warnen davor, dass die Ideologie zu viel Stellenwert bekommt. Und eine Zeile war, dass die Gesellschaft in der Sinnkrise ist. Können Sie das mal ein bisschen erklären?
Es gibt erstmal grundsätzliche gesellschaftliche Aufgaben, und zwar 2 aus meiner Sicht. Die erste ist die Chancengleichheit junger Menschen. Junge Menschen wollen ja was unternehmen. Es gibt sehr, sehr viele Elan, jedenfalls die, die ich kennenlerne. Aber wenn man dann überlegt, man muss 40 Jahre sparen und 100 Euro im Monat beiseite schaffen, um sich dann vielleicht den eigenen Traum zu erfüllen im Wettbewerb international, das ist relativ schwierig, ohne Geld, sagen wir mal, Unternehmen zu gründen. Das ist die erste Sinnkrise, die wir haben. Und die zweite wesentliche ist, Abstand zwischen Arm und Reich wird immer größer und in letzten Krisenzeiten sowieso. Das liegt daran, dass der Staat Geld druckt. Und wer Verständnis hat, wie Geld entsteht und was Geld überhaupt bedeutet, was der Cantillon-Effekt ist, heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, den Staat massiv zurückzubauen. Also wenn wir heute 1 Billion Euro Steuermittel haben, die nicht ausreichen sollen, im Gegensatz zu 2016 sind das 50% mehr, die wir verbrennen. Wir haben inzwischen 500.000 mehr Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Der Staat muss sich wieder auf das konzentrieren, wofür er da ist, nämlich die Kernaufgaben. Und dann wird auch der Abstand zwischen Arm und Reich geringer.
Herr Adelmann, wird das jetzt alles besser mit einem CDU-Mann an der Spitze?
Ich glaube nicht, dass sich etwas verändern wird. Der Koalitionsvertrag konzentriert sich nicht auf die 3 bis 5 wesentlichen Punkte, hat wieder 130 Seiten, da wird sich überhaupt nichts verbessern und verändern. Wir müssen ja positiv sein als Menschen. Ich bin in Deutschland, gründe hier Unternehmen, zahle hier Steuern und das ist natürlich schon so, dass auch positiv denken wichtig ist. Und wir schauen mal, was Herr Merz und die SPD so hinkriegen.
Jüngst ist ja das Wirtschaftswachstum auf 0,0 in der Prognose gesunken. Von 0,1 ist ja kaum der Rede wert. Das klingt nicht nach positivem Denken, oder?
Wir haben halt in der internationalen Zeit viele Zölle und Nationaldenken. Das wird sich, glaube ich, wieder auflösen in 2-3 Jahren und dann geht's auch wieder aufwärts.
Zölle, das ist ja ein gutes Stichwort. Was halten Sie denn von dem Herrn mit den Zöllen?
Trump macht das, was die Amerikaner wollen. Ich kann mich da gar nicht einmischen, richtig. Wir sehen die Zustimmungswerte der Demokraten bei 29%. Es ist halt so, wenn man etwas überzieht im Idealismus, irgendwann ist die Schraube überzogen und dann kracht sie und das muss halt irgendjemand machen. Und in 4 Jahren oder jetzt noch 3 Jahren ist das sowieso vorbei. Das wird ein Staat, egal welcher, auch aushalten.
Frage ist, ob bis dahin nicht alles irgendwie den Bach runtergegangen ist.
Glaube ich nicht. Dann haben wir es nicht anders verdient. Wenn wir 50 Jahre oder 60 Jahre Systeme haben, die in 3 Jahren zerstört werden können, dann war das System vorher nicht gut.
Ah, System ist ja ein interessantes Thema. Könnten Sie sich ein komplett anderes vorstellen?
Das ist eine spannende Frage. Was wird passieren? Internationalisierung, das wird passieren. Wir haben Denkweisen, die Europa einbetten will in die ganze Welt. Das passiert nicht mehr. In China haben wir 3 wesentliche Menschenrechte, die heißen Wohnen, Arbeiten und Essen. Wir kriegen hier in Europa nicht mal Wohnen hin. Und ich glaube, dass sich einfach auch der Abstand der sogenannten Drittländer komplett verringern wird. Wenn man in Asien etwas kauft oder was produziert, eine Genehmigung haben will, bekommt man die innerhalb von 24 Stunden. Und das ist hier gar nicht mehr möglich. Also es wird sich eine ganze Menge hin ändern zu einem globalen System. Und man muss ja wissen, wir können heute innerhalb von einer halben Sekunde einen Anruf aufbauen mit Australien. Wir sind in 13 Stunden in Südostasien und wir kriegen unser Geld transferiert innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist Zukunft. Das heißt, die Menschen sind nicht mehr geografisch gebunden. Das wird sich verändern. Und das wird das ganze System ja auch verändern.
Das sind schon Riesenveränderungen, wenn man das mal genauer durchdenkt. Also wir leben sie ja schon jeden Tag. Ich habe Journalismus gemacht, Radiojournalismus und Fernsehen seit 81. Wenn ich bedenke, dass wir, um zu recherchieren, in den Keller ins Archiv gegangen sind im DDR-Rundfunk, dann haben wir es rausgesucht bekommen von einer Mitarbeiterin. So Riesenschränke, die man so schieben kann, war irgendwie ein aufgeklebter Artikel dann in einem Ordner. Den habe ich bekommen, dann habe ich mich angestellt an den einen Drucker und dann hatte ich eine Seite zum Recherchieren. Das ist ja heute undenkbar. Inforadio dann gemacht, 10 Jahre, innerhalb von Sekunden über die gesamte Welt immerzu informiert gewesen. Naja, das ist ja schon wirklich eine ganz andere Geschichte. Sie werden demnächst 50. Das ist ein spezieller Punkt oder ist es unwichtig?
Ich habe in den letzten Tagen immer darüber nachgedacht, wie schnell so ein halbes Jahrhundert vorbeigeht und was überlegt, was habe ich jetzt geschafft, was habe ich nicht geschafft und habe ich irgendwas schlecht gemacht oder hätte ich was anders gemacht. Und natürlich ist plötzlich tut der Rücken weh oder man ist nicht mehr so schnell beim Laufen. Das ist schon eine spannende Zeit. Also ich merke die 50, aber ansonsten ist es irrelevant.
Und optisch sieht man sie gar nicht, wenn ich das mal sagen darf. Also wirklich. Ich hatte gerade so kurz abgehoben auf meine DDR-Vergangenheit. Und Sie betreiben DDR-Vergangenheit als Chef des DDR-Museums. Wie lange sind Sie jetzt dabei?
9 Jahre.
Ich war vor ungefähr 15 Jahren mal da, kann auch noch ein paar Jahre länger sein. Da war das so ein richtig verstaubter, oller Laden. Also Laden in Anführungszeichen war ein Museum. So im alten Wortsinne ein Museum. Man hat so ganz alte Sachen gesehen und die waren dreckig und verstaubt. Und zumindest hat sich das so in meinem Hirn festgesetzt. Jetzt gibt es ja was ganz anderes. Gerade dieser Tage gab es eine große Fernsehgeschichte. 360.000 Objekte in einem Laden. In Berlin-Marzahn. Das sind die Sachen, die Sie nicht ausstellen können, weil der Raum natürlich viel zu klein ist. Am Dom ist das nach wie vor richtig.
Wir sitzen genau vor dem Berliner Dom. Genau.
Ja.
Man muss dazu sagen, vor 15, 16 Jahren war das Museum 270 Quadratmeter groß, eine ganz kleine Fläche. Da hat niemand dran geglaubt, dass es überhaupt jemanden interessieren könnte, DDR. Und die staatlichen Museen, Deutsches Historisches Museum zum Beispiel, haben verpasst, das Thema DDR aufzunehmen. Es war aber sehr erfolgreich und so ist es gewachsen. Also nicht vergleichbar vor 15 Jahren, der Staat, heute ist es ja ganz andere Dynamik.
Und warum interessiert Sie als aus dem Westen kommender Graf, jetzt nehme ich es mal auf mit einem kleinen Augenzwinkern, die DDR und noch dazu ein DDR-Museum.
Ich bin ja in Frankreich groß geworden, Mittelmeer, in Montpellier, Sonne, und dann ist die Mauer gefallen und dann gab es ein Interview auch im französischen Fernsehen mit einem Menschen, der dann sächsisch gesprochen hat, und ich habe mich gewundert, warum Ostdeutsche überhaupt Deutsch sprechen. Das ist mir gar nicht klar gewesen. Also Geschichtsunterricht auch in Frankreich für Klärung.
Ach, Sie dachten, wir sprechen über irgendeine andere
Sprache,
Russisch oder so, oder?
Ich war damals erst 13, ja, und trotzdem war das für mich total überraschend.
Ja.
Und dann bin ich ja nach Oberschöneweide gekommen und Berlin ist ein spannendes Viertel gewesen. Ich habe Fußball gespielt.
Sie haben bei Union gespielt, habe ich gelesen. Bei
Union gespielt, selber hat dann einen Verein gegründet, den FC Karlshorst. Dann sind wir da auch 5-mal aufgestiegen. Mit Altunionern haben Kinder- und Jugendmannschaften aufgebaut. Ganz spannende Zeit. Bei knapp 20% Arbeitslosigkeit, das darf ich nicht vergessen, in Berlin. Wir haben 400.000 Produktionskräfte gehabt, 100.000 dann nachwendig, die dann übrig geblieben sind. Und viele, die ihre Existenz verloren haben und auch ihr Lebenssinn hinterfragt haben. Gute Ausbildung, und dann, die Westis haben immer gesagt, wieso beschwert ihr euch? Könnt ihr jetzt einen VW Golf fahren, 25 Marmeladensorten aussuchen, könnt in den Supermarkt gehen und Früchte haben, die es sonst in der Saison nicht gibt. Wir sagen, das ist ja nicht das Entscheidende. Sie wollen ja Anerkennung haben, sie wollen Beschäftigung haben. Das ist ja die Diskussion, die wir heute auch haben. Gerade in Frankreich sehen wir das, wenn die Menschen nur Teilzeitbeschäftigung haben und befristete Arbeitsverträge. Es geht ja nicht darum, jeden Tag sich ernähren zu können, sondern eine Perspektive zu haben, eine Wertschätzung, eine Anerkennung.
Ja.
Und das habe ich halt in Oberschöneweide und Karlshorst, wo ich gelebt habe, und Friedrichshain, Boxhagener Platz später, so Nachkriegsfarben sozusagen, kennengelernt. Deswegen fand ich die Geschichte total spannend.
Und haben sich da reingeschmissen. Also DDR-Museum ist dann auch etwas, wofür Sie sich engagieren. Man sieht es ja auch auf dem Foto, Sie geben auch Bücher heraus. Zum Beispiel zur DDR, nämlich Reise in einen vergangenen Staat.
Ja, wir haben angefangen zu sammeln und dann kam, bis heute sind es knapp 400.000 Objekte, die wir nicht ausstellen können. Im Museum maximal 7.000, dann kann man so die Relation erkennen.
Mhm.
Wir machen eine ganze Menge für Bildung, wir machen Veranstaltungen, haben ein tolles Team, und man muss dazu sagen, mein Schwager ist Direktor, der hat meine Schwester geheiratet und er ist gebürtiger Ostberliner. Also insofern suche ich mir natürlich auch hier wieder Kompetenz um mich herum.
Ja, auch sonst im Team, ne? Pressesprecherin zum Beispiel.
Sprechern exzellent, genauso wie Social Media Abteilungen. Wir haben ja eigene Designer und machen Sonderausstellungen, andere Ausstellungen in Leipzig und so weiter.
Ein Stück Mauer hatten Sie auch noch mitgebracht.
Ja, Mauer ist ja abgedroschen, also jedenfalls für den Berliner kann man gar nicht mehr sehen. Überall gibt es Mauerstücke, aber ich fand Mauer immer interessant, weil die Mauern, die in unseren Köpfen entstehen, ist ja Symbolik. Deswegen ist Mauer für mich eher die Symbolik als der Gegenstand selbst.
Klingt in meinen Ohren gut, weil noch heute, mehr als 35 Jahre nach Mauerfall, gibt es ja so Situationen, wo wir Ossis von den Wessis die Welt erklärt bekommen, und zwar unsere Welt damals.
Ja,
das finde ich super spannend.
Anmaßend.
Ja, total. Also insofern. Oder wenn jemand, ich moderiere große Tagungen, Kongresse und sowas, und wenn jemand dann am Schluss mitkriegt, dass ich aus dem Osten komme, meistens Westmänner auf den Bühnen, weil das sind ja die wichtigen Menschen in unserer Gesellschaft, und die sagen dann, nee, Frau Schwarz, also Sie kommen doch nicht aus dem Osten. Das soll ein Kompliment sein.
Wahnsinn.
Ist doch irre, oder?
Ja, aber wir haben heute auch Direktoren in großen Museen, Häusern, die ihre Ostvergangenheit verschweigen, wo ich überhaupt nicht, kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so sein sollte. Also.
Ja. Naja, oder die, sagen wir mal, vielleicht so ihr Alter oder sogar schon mein Alter sind, die dann alle 1990 oder 89 geboren wurden, in Anführungszeichen. Also ihre Vergangenheit verleugnen, das, was Sie ja gerade auch angedeutet haben. Gucken wir mal in die Zukunft. Sie wissen ja, Herr Adelmann, dass es bei mir auch um den Tod geht in diesem Podcast. Das hat Sie nicht abgeschreckt?
Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt kein religiöser Mensch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich werde wiedergeboren, wie es die Buddhisten denken, oder ich komme in den Himmel oder in die Hölle. Aber mit dem Tod beschäftigt man sich natürlich so ein bisschen perspektivisch. Früher abgeben, Unternehmen abgeben, das mache ich, und eben im Heute leben. Also ich baue ja auch viel in Berlin, war dann in einem Bauarchiv Lichtenberg, und im Bauarchiv Lichtenberg saß mir eine Dame gegenüber und suchte die Akten, und hinter ihr hing eine 9 an der Wand. Ich habe gefragt, was ist denn die 9? Ich habe vorher geguckt, kam heute 9? Nein. Und dann sagt sie mir, ja, ich habe noch 9 Jahre bis zur Rente.
Ach, du große Gott,
ja. Oh Gott, ich kann doch nicht den Countdown zum Tod praktisch an die Wand hängen und dann immer zwangsweise ins Büro gehen. Hier und jetzt leben, etwas aus seinem Leben machen, auch dankbar sein für das, was ermöglicht ist. Und man ist selbst Herr oder Frau seiner Präsenz, seiner heutigen Zeit. Und was die Zukunft bringt und wie man stirbt, kann man ja heute gar nicht sagen. Ich kann ja morgen über die Straße laufen, das ist auch vorbei. In meinem Alter merkt man ja plötzlich, es sind viele Freunde, die sterben. Wir hatten einen Freund, der die Tresco-Stuben und Havanna-Bar in Karlshorst hat, Vater, der ist gestorben, genau mit 50. Der hat 200 Kilo gewogen, hat 100 Kilo abgenommen, Magenverkleinerung gemacht, hat sein Restaurant verkauft, weil es Stress war. Und als alles fertig war und der Pool im Hof gebaut, hat er einen Herzinfarkt bekommen und da war es vorbei. So ist das Leben.
Der Tod gehört dazu, im günstigsten Falle nicht so, wie Sie es beschreiben. Ich hoffe, dass Sie jetzt erst so die Hälfte Ihres Lebens rum haben.
Der medizinische Fortschritt ist toll. Man soll ja inzwischen auch Organe sich einpflanzen können und sich möglicherweise irgendwann klonen können. Wer weiß.
Wer weiß, was da noch so kommt. Also was Sie gerade beschrieben haben, ist genau meine Haltung. Wenn der Tod kommt, dann ist es vorbei, zumindest aus meiner Sicht. Und also besser vorher was tun, das machen Sie, das mache ich auch, darüber spreche ich eben auch in diesem Podcast mit Menschen, um auch zu sensibilisieren dafür. Die Zeit rennt.
Wir haben also die Life Teachers, die GmbH gegründet. 5.500 Life Teacher, inzwischen 40 Millionen Ausfallstunden pro Jahr, 26.000 fallen in der Woche aus, in Berlin.
In Berlin allein?
40 Millionen in Deutschland. Und dann gibt es natürlich Bezirke, Wedding beispielsweise, 18% Ausfallstunden, Wahnsinn. Willy Brandt Oberschule ist es gewesen. Da sitzen dann ein deutsches Kind und der Rest arabisch, türkisch, ukrainisch, alle Nationalitäten. Und wenn man den Kindern nicht die Möglichkeit gibt, und die waren super motiviert, denen die Möglichkeit gibt, Chancengleichheit herzustellen, unglaublich. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, das sind 8., 9. Klasse gewesen und wenn ich denen sage, Zeitmanagement bringe ich bei, dass die Zeit einfach in meinem Alter rennt, weil ich habe noch 30% meines Lebens vor mir, theoretisch, statistisch gesehen, aber die Kinder haben ja noch 80, 85% vor sich. Für die ist es irrelevant, die sehen das Leben ja ganz anders. Sie nutzen die Zeit ja auch nicht so sensibel, wie wir es tun. Und wir haben Sachen schon gesehen, deswegen rennt die Zeit viel schneller. Und Menschen, die immer noch sich selbst behindern, indem sie ihr altes Leben füttern oder ihr Leben füttern, das sie gar nicht leben wollen, sind selbst schuld. Das ist das Entscheidende, die Kunst zu haben, das zu tun, was man will und kann, kein Leben zu leben, das man nur für die Ernährung aufrechterhält.
Glauben Ihnen das die jungen Leute oder nehmen die das so an, dass sie danach auch wirklich was anders machen?
Sie denken drüber nach. Ich habe sie mal gefragt, warum ist es so wichtig, pünktlich zu kommen. Da gab es komische Antworten, weil die Norm so ist und weil die Lehrerin das so gesagt hat. Aber da habe ich den Kindern gesagt, mir ist doch egal, ob ihr pünktlich kommt oder nicht. Das ist mir völlig wurscht, ihr macht mit eurem Leben, was ihr wollt. Aber klaut nicht die Zeit der anderen. Das ist doch die Unpünktlichkeit. Und dann hat's Klick gemacht und denken mal drüber nach, auch die Perspektive zu wechseln. Viele Menschen sind überhaupt nicht in der Lage zu sehen, was ist mein Gegenüber, wie denkt mein Gegenüber. Und das ist total spannend.
Respekt fällt mir da ein. Also ich sage immer bei Leuten, die extrem viel zu spät kommen, also man kann mal eine Minute oder zwei, weil irgendwie was mit dem Verkehr war oder so, aber so, es gibt ja so Leute, die kommen notorisch zu spät, da sage ich immer, was ist mit deinem Respekt mir oder anderen gegenüber? Also da haben wir auch ganz ähnliche Ansätze. Sie hatten schon gerade den Freund beschrieben, aber auch in der Familie gab es sicher Tod, den Sie miterlebt, mitbegleitet haben?
Es gibt natürliche Großeltern, die dann irgendwann sterben. Und das Interessante dabei ist ja, wenn Familienfeiern stattfinden, die ich eigentlich gar nicht mag, weil da kommen dann irgendwelche Adelsfamilien zusammen, die sich sonst nicht gesehen haben. Letztes Mal war ich 2014 oder 2015 in einer Veranstaltung und am ganzen Tag vorbereitet. Und das Einzige, worüber die Leute reden, ist irgendwelche Pfarrer und sonstige Errungenschaften aus dem 13. Jahrhundert. Und sag ich mal, was Leute, wenn das das Ziel des Lebens ist, mit jetzt dem Potenzial, das die Menschen haben, heute etwas im Netzwerk zu gestalten und nichts anderes zu tun zu haben, als 8 Stunden lang über Jahrhunderte Vergangenheit zu sprechen. Und wenn die Menschen über die Vergangenheit sprechen, statt darüber zu sprechen, was ihr heutiges Leben bedeutet, mit wem man Netzwerke aufbauen kann, mit wem man gestalten kann für die Zukunft, dann ist es schade.
Wenn es denn so wäre, dass Sie, wir meinen jetzt mal den Teufel an die Wand, dass Sie schwer krank sind und trotzdem nicht sterben können, können Sie dann der Idee folgen, der ich folge, zu sagen, wenn es nicht mehr geht, will ich dann auch selbstbestimmt Schluss machen. Ich lebe selbstbestimmt, also will ich auch bestimmen, wann das Ende kommt. Nicht heute, nicht morgen, wenn dann irgendwie gar nichts mehr geht. Da muss ich aber vorsorgen, weil wenn es dann soweit ist, kann ich oft dann nicht mehr diese Entscheidung treffen. Gehen Sie damit. Selbstbestimmter Tod ist das was, was bei Ihnen auf offene Ohren trifft.
Also es wäre fast schade, wenn die Menschen bestimmen könnten, ob sie selber sterben, wenn Google, Meta und andere Konzerne praktisch übernehmen. Ne? Da braucht man ja den Menschen, den man steuern kann. Nein, Spaß beiseite. Jeder Mensch ist frei und muss natürlich auch selber entscheiden dürfen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Sterbehilfe erlaubt sein muss. Wenn das anständig dokumentiert ist, ist doch meine Entscheidung. Und wenn ich einen Suizid begehe und vom Dach springe, ist ja nicht strafbar. Ja? Also jeder muss selber entscheiden können, aus dem Leben zu scheiden, solange man auch da wieder möglichst sozial adäquat stirbt tatsächlich. Also dafür sorgt, dass man nicht mit einem Flugzeug wie vor 10 Jahren in die Alpen fliegt.
Ja, und ähnliche der Flugkapitän.
Aber sonst Freiheit für jeden Einzelnen.
Naja, es gibt ja Bewegung in der Gesellschaft, was das betrifft. Es gibt im Bundestag 3 Gesetzentwürfe, weil von höherer Stelle gesagt worden ist, so wie die Regelung bisher ist, das ist nicht mehr in Ordnung. Deswegen muss es da andere Regelungen geben. Und man kann ja heute in Deutschland schon mit Hilfe sterben. Man geht zur Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS. Die meisten Menschen denken, das gibt's nur in Holland oder man muss in die Schweiz fahren. Ja, Sie plädieren, wenn ich Sie recht verstehe, dass das wirklich gesetzlich auch geregelt ist.
Ja, oder ein Flugticket kaufen, 800 Euro Economy irgendwo hin. Es gibt viele Länder, in denen das erlaubt ist.
Das ist auch wahr. Aber wäre es nicht schön, wenn es hier in Deutschland einfach auch ganz selbstverständlich wäre, nämlich es selbst bestimmen zu können?
Absolut. Es ist ein selbstbestimmtes Leben. Freiheit bedeutet eben im Kern darüber zu entscheiden, ob man dabei sein will oder nicht.
Ja, da rufen jetzt keine jungen Leute auf, dass die das aus irgendwelchen gerade mal existierenden, aus unserer Sicht vielleicht kleinen Problemen tun, sondern das hat wirklich was dann aus meiner Sicht mit Alter zu tun, mit Sichtum, ich nenne es mal so. Und wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, für mich zumindest, dann ist es auch, hoffentlich schaffe ich es, für mich vorbei.
Es gibt ja einen Film, Still Alice heißt er, glaube ich, wo eine Dame merkt, sie verliert Gedächtnis und stirbt dann so langsam, also ihr Gedächtnis stirbt. Und sie versucht auch ihren Selbstmord rechtzeitig zu planen, indem sie eben sich Hilfsmittel bis zu den tödlichen Medikamenten erlaubt, die sie dann aber auch vergisst. Also eine traurige Geschichte. Aber ich glaube eben, jeder Mensch darf aus dem Leben scheiden. Und statistisch würde ich es immer ganz rational sehen. Und ich bin, glaube ich, ein rationaler Mensch. In Deutschland sterben pro Jahr etwa 1 Million Menschen. Das sind pro Tag, weiß ich nicht, 2600 bis 2800 Menschen. Es ist irrelevant, ob dann 50 Menschen entscheiden, pro Tag sich selbst umzubringen. So brutal es klingt, es ist deren Entscheidung. Es stört den Staat nicht. Es gibt kein Allgemeininteresse, dass das verbieten sollte. Es gibt keinen Grund, jemandem zu verbieten, aus dem Leben zu scheiden.
Haben Sie sich schon Gedanken über Ihren eigenen Tod gemacht? Also wie könnte das Prozedere sein? Feier oder ganz anders?
Also ich feiere meine Geburtstage nicht, auch meinen 50. übrigens nicht.
Überhaupt nicht?
Ich mache mein Telefon aus. Ja, es ist. Ich finde es egoistisch von Menschen, die mir zum Geburtstag gratulieren, die ich sonst nie gehört habe, das eigene Gefühl zu befriedigen. Ich habe jetzt jemandem zum Geburtstag gratuliert, weil ich ein Warnsignal hatte. Ich finde es eher schlimm, wenn ich 150 Mal meiner wertvollen Zeit beraubt werde, damit mir irgendjemand zum 149. Mal sagt, alles Gute zum Geburtstag. Das gilt für meinen Tod genauso. Ich habe natürlich ein Testament und ich weiß, dass ich meine Unternehmen Nachfolge lösen muss und Vorsorgevollmacht habe, aber ansonsten plane ich um Gottes Willen nichts. Keine Verbrennung, kein Mausoleum. Ich glaube, für die Haderforden hatten Mausoleum oder Schiffsbestattung.
Seebestattung. Also ich zum Beispiel will ins Wasser. Ich bin ein absoluter Ostsee-Fan, da will ich hin.
Also ich glaube, ich würde genau das nicht wollen. Das würde ich ausschließen wollen.
Okay.
Ich glaube, unendliche Weiten des Ozeans, da fühle ich mich verloren. Aber ansonsten ist mir das wurscht.
Irgendwo im Wald?
Och, egal.
Irgendwas muss ja passieren. Also irgendwas müssen Sie schon bestimmen, ne?
Es dürfen die bestimmen, die dann die Last haben, mich zu beerdigen oder meine Überreste zu entsorgen.
Wissen die davon schon, die Last haben werden?
Ja, ist ja mein enges Umfeld und die kennen mich ja. Habe ich mich ja nicht verändert und die wechseln meine Meinung auch nicht alle Woche. Also die wissen schon, worauf sie sich eingelassen haben.
Auf besagten Quirin Gabriel Nikolaus Siegfried Graf Adelmann von Adelmannsfelden und zum Glück ganz kurz Herr Adelmann. Danke für Ihren Besuch. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Schwarz hören.